Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von Frisch serviert Verrechnungspreise. Heute wieder mit dabei meine beiden Co-Hosts Kathi Fiele aus Hamburg und Christoph Richter aus Nürnberg. Einen schönen guten Tag.
Schönen guten Morgen, lieber Nils, lieber Christoph.
Genau, hallo und Mahlzeit.
Mahlzeit. Ja, heute sprechen wir über ein Thema, was uns beim letzten Mal schon beschäftigt hat, nämlich die Auftragsfertigung und wollen dort ein Thema besonders vertiefen, nämlich die Vergütung und das Benchmarking dieser Auftragsfertiger. Und die Frage, auf die man das zusammenfassen kann, stellt sich im Grunde, wie hoch muss beziehungsweise darf die Vergütung eines Auftragsfertigers eigentlich sein. Es geht also heute nicht um die Grundlagen der Verrechnungspreise, das haben wir beim letzten Mal ja behandelt, sondern um ganz praktische Entscheidungen. Wie komme ich zu einer angemessenen Marge? Brauche ich überhaupt ein Benchmarking? Passt das alles zu den OECD-Richtlinien oder zu dem deutschen Recht? Und da würde ich sagen, steigen wir direkt ein.
Ja, wir haben ja in der letzten Folge uns schon mit der Auftragsfertigung beschäftigt, nicht wahr, Nils?
Ganz genau. Wir haben insbesondere ja die Unterschiede auch nochmal dargelegt zwischen Auftragsfertigung und Lohnfertigung. Und das macht ja auch einen Unterschied in der Vergütung.
Absolut. Der Auftragsfertiger an sich, das haben wir beim letzten Mal besprochen, aber vielleicht nochmal als kleines Recap, ist ein risikoarmer Dienstleister, also ein Routinehersteller. Er trägt im Prinzip keine wesentlichen Risiken, also keine Absatzrisiken, keine Marktrisiken. Er hat auch kein außergewöhnliches IP, außer sein Routine-IP, was er für die Auftragsfertigung benötigt. Und was wir beim letzten Mal auch schon angeteasert hatten, ist, dass sie immer basierend auf ihren Kosten in der Regel vergütet werden. Manche kapitalintensive Auftragsfertiger gegebenenfalls auch über ein Return on Asset, aber der klassische Ansatz ist hier wohl eher ein Ansatz, wo die Kosten betrachtet werden. Das ist üblicherweise die transaktionsbezogene Nettomargenmethode mit einem sogenannten Profit Level Indicator, der sich Full Cost Markup nennt, also der operative Gewinn im Verhältnis zu den für die Auftragsfertigung benötigten Kosten. Nun ist der Auftragsfertiger zwar risikoarm, aber nicht risikofrei. Das heißt, wir können einem Auftragsfertiger jetzt nicht standardmäßig natürlich irgendein Markup aufdiktieren. Das heißt, wir müssen schon schauen, wie der Auftragsfertiger und der einzelne Auftragsfertiger ausgestaltet ist, wie welche Funktionen er ausübt, welche tatsächlichen Risiken er trägt, sodass man hier den Aufschlagsatz, wenn wir über eine kostenbasierte Vergütungsform reden, ermitteln müssen. Und das machen wir ja meist mittels Benchmarking. Und da ist die Frage jetzt, Christoph, wenn wir mal zum Kern kommen, wie legt man die Vergütung fest?
Genau, also in der letzten Folge hatten wir uns ja ein bisschen mehr beschäftigt mit der Kostenbasis, was ja auch wirklich ein sehr wichtiges Thema ist, auch in dieser Abgrenzung Auftragsfertiger, Lohnfertiger. Aber das andere Element ist natürlich der Markup selbst und dann eben auch die Steuerung. Und du hast es eben schon gesagt, wir sind in den allermeisten Fällen natürlich in der Nettomargenwelt unterwegs. Also wir nutzen die TNMM und versuchen eben dann einen fremdüblichen Kostenaufschlag zu finden auf die Vollkosten in diesem Bereich, in dem wir hier unterwegs sind. Und das machen wir üblicherweise über Benchmark-Studien. Vielleicht haben wir auch noch andere Möglichkeiten. Es gibt auch natürlich noch die Möglichkeit, andere Profit-Level-Indicator heranzuziehen. Also Return on Assets, finde ich immer, ist eine ganz spannende Zweitverprobung noch. Auch in Auseinandersetzung mit der Betriebsprüfung kann das sehr helfen, gerade auch wenn die Kostenbasis dann wiederum zum Beispiel ein Thema ist, dass man sich das nochmal von der anderen Seite aus anschaut. Aber wenn wir nochmal dabei bleiben, einmal eben das Thema Markup, wie legen wir den fest, eben das Steuerungsthema, dann kommen wir natürlich auch in die Richtung Price Setting versus Outcome Testing, was hier sehr wichtig ist. Und du hast das eben auch schon gesagt, Kathi, wir sind quasi auch in der Cost-Plus-Logik, aber auf Vollkostenbasis. Und das führt öfter mal zu Verwirrung. Hängt, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, dass unterschiedliche Abteilungen oder unterschiedliche Leute im Unternehmen damit zu tun haben. Ich würde jetzt mal so ganz grob sagen, die Cost-Plus-Welt und die Price-Setting-Welt ist vielleicht oftmals eher im Controlling und bei den Leuten, die die Preise berechnen, und das Outcome-Testing vielleicht eher in der Steuerabteilung.
Genau, Christoph. Und das ist ein absolutes Praxisthema. Also dieses Price Setting und Outcome Testing mal zusammenzuführen, beziehungsweise mal darzulegen, wo liegen eigentlich die Unterschiede, auch die unterschiedlichen Betrachtungswinkel. Kollegen aus dem Controlling haben typischerweise ja einen Price-Setting-Ansatz. Also wir schauen uns das Ganze ex ante an. Ich bin am Beginn eines Wirtschaftsjahres, habe meine Standardkostenplanung gemacht, habe vielleicht ein Unternehmen, wo ich auch eine rollierende Standardkostenplanung mache, also im Grunde die Preise nicht nur einmal im Jahr kalkuliere, sondern fortlaufend oder in gewissen Perioden aktualisiere, um beispielsweise Preissteigerungen bei den Rohstoffen entsprechend auch einzuspielen. Und in dieser Ex-ante-Festlegung spielt natürlich das Thema Cost-Plus nicht selten eine große Rolle. Das ist also eine Sprache, die im Controlling unmittelbar verstanden wird, im Budgetprozess den Cost-Plus-Ansatz eben hier zu exekutieren, also einen kalkulatorischen Aufschlag zu ermitteln. Was anderes ist dann Outcome-Testing, worauf natürlich die Steuerabteilung großen Wert legt. Denn wenn Sie auch in den Operational Transfer Pricing-Prozess vielleicht unterjährig nicht im Einzelnen eingebunden ist, aber so ist dennoch unser Hauptfokus, dass bei der Rückschau auf das Wirtschaftsjahr natürlich eine angemessene Profitabilitätsbandbreite erreicht wurde. Wir also uns mit dem Thema Outcome-Testing hier beschäftigen. Und das Outcome-Testing schaut natürlich dann zurück und verprobt, ob die erzielten Ergebnisse dann im Einklang stehen mit der Benchmark-Studie. Idealerweise sind beide Welten miteinander verknüpft und vernetzt. Das heißt, wir haben Operational Transfer Pricing Prozesse, die etabliert sind im Unternehmen. Das heißt, dass man unterjährig monitort, ob die Marge, die man erzielen will, ob die tatsächlich erreicht wird, ob die Bandbreite, die man erzielen will, tatsächlich erreicht wird. Und das führt dann eben zu Preisanpassungen bei dem Auftragsfertiger, um dann eventuell am Jahresende keine gesonderten Year-End-Adjustments durchführen zu müssen. Kati, ich würde sagen, das Thema Operational Transfer Pricing ist heute nicht unser Schwerpunkt. Dazu lohnt sich fast eine eigene Terminserie oder zumindest ein eigener Termin. Aber wenn man es auf einen Punkt bringen will, dann kann man sicherlich sagen, dass das Thema Price Setting ohne Outcome Testing ein gewisser Blindflug darstellt. Und ich für das Outcome-Testing aber freilich auch ein sauberes Price-Setting brauche, weil sonst werde ich nie in den Ergebnisbandbreiten landen, die sich Steuerabteilung und Unternehmen dann wünschen, um optimal auf eine Betriebsprüfung vorbereitet zu sein. Womit wir dann, wenn wir über das Thema Bandbreiten sprechen, auch beim Kern des Themas sind, nämlich dem Benchmarking.
Ja, absolut. Vielleicht trotzdem, Nils, bevor wir zum Benchmarking kommen, nochmal die Frage, wer macht denn bei euch das Preissetting? Ist es die Controlling-Abteilung und das Price-Testing am Ende oder wird es eher durch die Steuerabteilung getrieben?
Ja, also in unserem Fall ist es wirklich, dass das gesamte Price-Setting, weil es eben sehr nah an den Budgetprozessen, an den Abläufen in den Teilkonzernen ist, also ausschließlich von den Unternehmen, also von den Finanz- und Controlling-Abteilungen durchgeführt wird. Man kann natürlich, wenn man hier tiefer einsteigt, dann genau unterscheiden, gibt es jetzt Unternehmen, die haben gerade für das Thema Auftragsfertigung vielleicht eine zentrale Preissetzung, wo also ein dezidiertes Operational Transfer Pricing Team innerhalb des Controllings für dieses Price Setting Sorge trägt. Oder gibt es dezentralisierte Ansätze hier, wo zumindest klare Vorgaben kommen zu den Benchmark-Daten, die dann erzielt werden müssen? Da haben wir eine gewisse Bandbreite im Unternehmen, je nachdem, wie unsere Teilkonzerne hier organisatorisch aufgestellt sind.
Ja, okay. Ich glaube, wie du sagst, ne, das ist nochmal eine eigene Folge Operational Transfer Pricing, hochkomplexer Vorgang, insbesondere auch bei Auftragsfertigung. Bevor wir aber zum Operational Transfer Pricing kommen, wie du auch schon gesagt hast, müssen wir uns noch ein bisschen das Benchmarking anschauen, weil durch das Benchmarking in der Regel und in der Praxis die Aufschlagssätze definiert werden. Die Frage stellt sich trotzdem, ist Benchmarking Pflicht? Brauchen wir das? Muss jedes Unternehmen eine Benchmark-Studie machen? Und da ist die Antwort erstmal weder im deutschen Recht noch in der OECD wird vorgeschrieben, dass man eine externe Datenbankstudie machen muss. Was vorgeschrieben wird, ist, dass man nachweisen muss, dass der Preis, den ich ansetze, fremdvergleichskonform ist. Wie ich das mache, bleibt erstmal mir überlassen, wobei die OECD schon vorgibt, dass es durch externe Datenbankstudien möglich ist. Da gibt es einige Abschnitte dazu in den OECD-Richtlinien. Sie sagen aber natürlich auch, dass ich das durch einen Preisvergleich machen kann, sollte ich fremdvergleichskonforme Daten haben, die ich nutzen kann. Sie sagt auch, dass ich es über sonstige Methoden machen kann. Sie sagt, dass ich es über einen hypothetischen Fremdvergleich machen kann. Theoretisch stehen mir viele, viele Varianten und Optionen hier zur Verfügung. Nichtsdestotrotz sehen wir in der Praxis doch, dass Benchmarking sich durchgesetzt hat und auch in den meisten Betriebsprüfungen akzeptiert, zwar nicht ohne Diskussion, aber grundsätzlich mal akzeptiert wird als grundsätzliches Mittel, wie ich die Angemessenheit eines solchen Markups bei einer TNMM-basierten Methode nachweisen kann.
Ich will das, was du sagst, nochmal ausdrücklich bestätigen, auch die Alternativen, die du aufgezeigt hast. Im internationalen Kontext habe ich es noch selten erlebt, dass der hypothetische Fremdvergleich wirklich von allen Seiten akzeptiert wurde. Gerade dann die Dokumentation, Darlegung des Ansatzes ist regelmäßig sehr schwierig, sodass das Benchmarking vielleicht hier und da eine ungeliebte Art und Weise ist. Wir kommen sicherlich noch zu den Fallstricken, aber sicherlich die Methodik, die gerade bei Auftragsfertigung im internationalen Kontext die etablierteste und vielleicht robusteste Methode ist.
Absolut, absolut. Ich finde den hypothetischen Fremdvergleich in der Tat eine der aufwendigsten und herausforderndsten Methoden, die wir zur Verfügung haben, um sie in einer Art und Weise anzuwenden, wie sie von der Betriebsprüfung auch akzeptiert wird. Das sieht man ja auch den ganzen Bewertungen. Ein Thema, was wir ja auch schon besprochen haben bei den Funktionsverlagerungen, wo es in der Regel der hypothetische Fremdvergleich ist, den wir da anwenden. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt die Benchmark-Studien in den meisten BPs und ich glaube, wie alle unsere Zuhörer und auch Christoph und Nils wissen, geht keine Benchmarking-Studie durch eine BP ohne eine gewisse Diskussion mit der Betriebsprüfung. Und wir haben uns mal ein paar Themen rausgesucht, wo sich die Diskussionen, mit denen sich die Betriebsprüfung oft beschäftigen. Das erste Sonderthema, worauf wir mal hinweisen wollen, ist, brauche ich eigentlich eine komplett lokale Studie? Oder reicht eine regionale Studie, sprich eine Pan-EU-Studie, eine Pan-Amerika-Studie, eine Pan-Asia-Studie, mit der ich dann deutlich mehr Regionen abdecken kann als mit einer rein lokalen Studie? Wenn wir mal erst den Blick auf Deutschland werfen, in Deutschland machen wir die Erfahrung, dass pan-europäische Studien häufig akzeptiert werden. Wir haben häufig, dass Betriebsprüfungen darauf bestehen, dass ein gewisses Maß an deutschen Unternehmen in diesen paneuropäischen Studien enthalten ist. Aber auch das ist keine absolute Voraussetzung, sodass wir aus unserer Erfahrung sagen können, im deutschen Raum würden paneuropäische Studien für den Nachweis einer Angemessenheit erstmal grundsätzlich absolut tauglich sein. Man muss dann natürlich auf die Details schauen. Hat man zum Beispiel nur osteuropäische und keine westeuropäischen Unternehmen drin, dann wird das mitunter ein bisschen schwieriger. Aber grundsätzlich mal Paneuropa für Deutschland akzeptabel. Anders sieht es in einigen osteuropäischen Ländern aus, die darauf bestehen, dass rein regionale Studien erstellt werden. Auch in einigen asiatischen Ländern ist es schwierig. Auch dort müssen rein lokale Studien erstellt werden, die dann eigens nur für dieses Land angewendet werden können. Ich weiß nicht, wie bei euch die Erfahrung ist, Nils, Christoph?
Also ich will gerade zu Südostasien vielleicht daran anknüpfen, was du gesagt hast, deckt sich mit meiner Erfahrung, dass Korea wäre so ein Beispiel, wo regelmäßig wir gefragt werden, doch bitte lokale Studien anzufertigen. Ein absoluter Klassiker, je nachdem, wo man das jetzt regional zuordnen will, ist freilich Indien. Also wir haben regelmäßig für Indien spezifische lokale indische Benchmark-Studien, die ja für gewöhnlich, wenn wir Auftragsfertigung in Indien beispielsweise haben, dann auch Gegenstand der deutschen Verrechnungspreisdokumentation sein können, wenn es eben Lieferungen von Indien nach Deutschland gibt, mit den für gewöhnlich ja Bandbreiten, die wir hier in Europa so nicht sehen. Die können ja auch gering zweistellig sein. Das ist also regelmäßig ein Thema bei uns für lokale Studien. Aber wir haben es auch im Bereich Americas, also in Mexiko erlebe ich es auch regelmäßig, dass die Anforderung da gestellt wird. Und wenn ich sage, Anforderung gestellt wird, dann lohnt sich vielleicht da auch nochmal ein genauerer Blick. Also ist es wirklich die Betriebsprüfung? Das würde ich für die Länder, so gerade Korea, nach meiner Erfahrung schon sagen. Ich habe es aber hier und da auch erlebt, dass lokale Steuerberater möglicherweise mit der Motivation, dort auch nochmal ein lokales Geschäft zu generieren, habe ich bei PwC noch nie erlebt, aber dass dort es mitunter auch immer die Anfragen gibt, doch eine lokale Studie zu erzeugen. Wir versuchen aber bei uns, so viele regionale Studien wie möglich wirklich zu nutzen, weil das auch dann den ganzen Abstimmungsbedarf, habe ich jetzt die richtige Suchstrategie konsistent gewählt, wenn ich eine lokale Studie habe, passt das zur regionalen Studie? Also da versuchen wir wirklich auf regionale Studien abzustellen. Also der Klassiker bei uns bei Dienstleistungen zum Beispiel, gehen wir jetzt etwas weg vom Thema Auftragsfertigung, wo wir für gewöhnlich mit regionalen Studien arbeiten.
Kann man, denke ich, bestätigen. Ne? Also und wahrscheinlich können wir auch sagen, Kathi, also wir haben das schon auch mal, dass wir Diskussionen mit unseren Kollegen haben, gerade in Osteuropa, ob das jetzt tatsächlich sein muss, eine lokale Studie zu machen oder nicht. Manchmal ist zumindest meine Erfahrung, geht die Diskussion dann eher dahin, dass man vielleicht versucht, lokale Comparables dabei zu haben. Wenn das denn überhaupt möglich ist, das ist ja dann das Nächste. Also man muss ja überhaupt gucken, was kommt denn bei der Suche überhaupt raus. Und wir hatten neulich gerade einen Fall, da hatten wir Auftragsfertiger in Tschechien, Bulgarien und Ungarn. Und zumindest aus Ungarn und Bulgarien kam der Wunsch, zumindest vom Mandanten, dass man da lokale Comparables dabei haben sollte. Das hat so mehr oder weniger geklappt. Und am Ende war dann die Lösung schon, dass man für diese drei Länder eine einheitliche Studie hat. Das war natürlich auch aus Konsistenzgründen der viel sinnvollere Ansatz, das da zusammenzubringen. Ne?
Absolut, absolut. Ich glaube, vielleicht gehen wir noch mal ein Thema weiter, was auch häufig diskutiert wird, das Thema Kapitalanpassung, insbesondere Auftragsfertiger versus Toll Manufacturer. Ich glaube, Christoph, da hast du auch schon einiges an Erfahrung in den Diskussionen sammeln können.
Genau. Da würde ich fast sagen, das war früher, als die Zinsen noch ein bisschen höher waren. Also ganz früher war es ein größeres Thema. Dann war es eine ganze Zeit lang nicht so ein großes Thema, weil die Zinssätze niedrig waren. Jetzt ist es vielleicht wieder ein bisschen mehr ein Thema. Und was meinen wir mit Kapitalanpassungsrechnungen? Wenn wir sehen, dass wir substanzielle Unterschiede haben zwischen unserer Tested Party, also dem Unternehmen, was wir uns angucken, und den Vergleichsunternehmen, bei Lagerhaltung und Forderungen und Verbindlichkeiten, dann können wir schauen, dass wir da Anpassungsrechnungen machen. Entweder, dass wir alles auf Null setzen, wenn der Sachverhalt das so hergibt, oder halt das auf die Tested Party sozusagen anpassen. Und das läuft natürlich über Berechnungen, die den Zinssatz enthalten. Das heißt, wenn der Zinssatz niedrig ist, dann sind die Effekte auch nicht so besonders groß. In der Niedrigzinsphase hat das insofern, würde ich sagen, nicht so eine große Rolle gespielt. Aber jetzt haben wir ja so ein bisschen höhere Zinssätze im Moment zumindest. Und da kann das schon mal einen Unterschied machen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben bei den Vergleichsunternehmen welche drin, wo wir an den Finanzzahlen sehen, das ist wahrscheinlich nicht unbedingt ein Lohnfertiger, sondern der hat vielleicht eine größere Lagerhaltung, dann könnten wir da eben Anpassungsrechnungen machen, um das entsprechend anzupassen, wenn unsere Tested Party tatsächlich dann eher ein Lohnfertiger ist, ne? Und da geht es natürlich dann ins Detail, wenn man in der Betriebsprüfung wirklich sich das dann anschaut, wie das gemacht worden ist, warum das gemacht worden ist und so weiter. Und wenn man einmal kurz noch zurückdenkt an die letzte Folge, die wir gemacht hatten, wo wir auch über die Kostenbasis gesprochen haben, da hatten wir ja diesen Betriebsprüfungsfall, den wir in der Praxis erlebt haben. Da hatte die Betriebsprüfung versucht, Anpassungsrechnung zu machen in der Benchmark-Studie, um eben den Effekt des Einkaufs rauszurechnen. Da kamen dann sehr, sehr niedrige Aufschläge bei raus, wo wir gesagt haben, das kann ökonomisch überhaupt gar nicht richtig sein. Diese Differenz, die dann irgendwie nur aus der Wertschöpfung des Einkaufs rauskam, das war dann auch irgendwann weg, dieser Diskussionspunkt. Aber das war auch so eine Anpassungsrechnung, die dann eben von Seiten der Betriebsprüfung damit reingebracht worden ist.
Ja, das ist ein häufiger Punkt, der diskutiert wird. Wie werden die Kapitalanpassungsrechnungen durchgeführt und bei welchen Unternehmen? Im Prinzip dreht sich wieder alles um die funktionale Beschreibung des Unternehmens und die Herstellung der Vergleichbarkeit mit den Unternehmen, die wir in der Benchmarking-Studie haben. Und da wird dann über Asset Intensity Ratios oder Kapitalintensitätsfaktoren einfach nachgedacht und überlegt, können wir hier die Vergleichbarkeit erhöhen, indem wir Kapitalanpassungsrechnungen machen. Was manchmal angezeigt ist, aber nicht immer. Also man sollte mit dem Thema Kapitalanpassungsrechnung schon sehr bewusst umgehen und nicht in jedem Fall von der Kapitalanpassung Gebrauch machen.
Genau, ist bei uns in der Praxis eigentlich regelmäßig dann gerade bei der Unterscheidung Auftragsfertigung, Lohnfertigung, da regelmäßig eben eine Anpassungsrechnung, aber ansonsten gehen wir beispielsweise damit sehr sparsam um. Wenn wir einen Schritt weitergehen, Anpassungsrechnungen, es fällt nicht ganz in die Kategorie Anpassungsrechnungen, aber wenn man sich mit dem Thema Benchmarking in der Krise, Berücksichtigung von Verlustgesellschaften beschäftigt, das ist ja für gewöhnlich auch ein Klassiker, dass in diesen Benchmark-Studien oder den Comparables keine Dauerverlustgesellschaften berücksichtigt werden oder die Dauerverluste eine gewisse Unvergleichbarkeit indizieren. Das mag so auf den ersten Blick unter gewöhnlichen Umständen konsistent und folgerichtig wirken. Es kann in der Krise aber natürlich dann besondere Auswirkungen haben oder es lohnt sich, das eben nochmal besonders zu betrachten. Zumindest aus meiner Sicht, jüngste Beispiel dafür war Benchmarking oder eben dann Ableitungen daraus auch fürs Preissetting in der Corona-Pandemie. Wo man natürlich, wenn man sich mit dem Outcome-Testing für die Corona-Jahre beschäftigt, dann für gewöhnlich natürlich die Zeiträume, die davor liegen, sich anschaut, die eben von dieser Krise so nicht betroffen waren. Und man dann eben die Frage beantworten muss, kann ich in diesem Fall nicht doch Verlustgesellschaften zu einem gewissen Teil eben in die Betrachtung einziehen? Oder ist es eben dann so, dass Verlustgesellschaften durchaus auch vergleichbar dann sein können in diesem Krisenszenario? Und Ansätze, die wir dort diskutiert haben, war dann beispielsweise durch Sensitivitätsanalysen oder Regressionsanalysen zu schauen, welche Krisen hatte man denn in der Vergangenheit? Also beispielsweise die Finanzkrise, wie haben sich dann für bestimmte Branchen oder wie haben sich Profitabilitätskennzahlen da entwickelt? Also man dann eine Hypothese aufstellt, bezogen auf Vergangenheitsdaten dann die Richtigkeit dieser Hypothese testet und dann eben im Wege einer Regressionsanalyse versucht, Ableitungen zu finden, Szenarien zu entwerfen, weshalb dann im Grunde Bandbreiten, die sich auf historisch vorgelagerte Perioden beziehen, die eben dieses Krisenszenario nicht abbilden, dann dort mit in die Betrachtung einzubringen, um dann geringere Bandbreiten beispielsweise durchaus auch rechtfertigen zu können. Interessant ist, dass wir da eine ganz praktische Diskussion auch mit der Betriebsprüfung hatten und da die Diskussionsergebnis war, dass es freilich in solchen Krisensituationen auch mal Ausschläge nach unten geben kann. Interessant zu beobachten ist, ob es dann in wirtschaftlich sehr prosperierenden Zeiten auch mal Ausschläge nach oben gibt, sodass man also über so eine Totalperiode betrachtet, doch wieder in einer gewissen Bandbreite liegt. Am Ende des Tages hängt das wahrscheinlich nicht wie so häufig dann auch an dem Verhältnis, was man zur Betriebsprüfung hat und an der Art und Weise, wie man miteinander spricht und umgeht.
Absolut. Und das Gleiche trifft ja auch zu für Unternehmen, die profitiert haben von der Corona-Krise, wo die Ausschläge nach oben da waren und jetzt der Ausschlag in großem Ausmaß nach unten geht. Das bringt einen ja auch dazu, wie häufig muss man eigentlich so ein Benchmark machen und in welcher Intensität muss man das Benchmark machen? Und wenn man sich so ein bisschen an der OECD orientiert, dann wird dort ja gesagt, eine Vollstudie sollte schon alle 3 Jahre gemacht werden, mindestens. Und für alle dazwischenliegenden Jahre haben wir ein Financial Update. Es wäre ja schön, wenn das alles so akzeptiert werden würde in den Ländern. Jetzt haben wir aber einige Länder, wie zum Beispiel Italien, die fordern jedes Jahr eine neue Vollstudie, die kein Financial Update akzeptieren. Das heißt, wenn wir über das Thema Benchmarking sprechen, auch da leider müssen wir in die einzelnen Länder und die Anforderungen der einzelnen Länder schauen und dort schauen, wie häufig ist die Studie zu machen. Haben wir Konsens in den Ländern? Reicht es vielleicht alle 3 Jahre eine Vollstudie zu machen, dazwischen Financial Update? Haben wir solche Länder wie Italien dabei? Dann müssen wir regelmäßig eine Vollstudie machen und da jährlich.
Ich kann vielleicht aus der Praxis nochmal spiegeln, dass dann Gespräche im Rahmen von Budgets für das Folgejahr, Budgets für Verrechnungspreisdokumentation, dass das für gewöhnlich immer dann lange Gesichter gibt, wenn man im Grunde aufruft, welche Kosten mit Benchmarking verbunden sind. dann auch mitunter die Frage kommt, müssen wir das wirklich jedes Jahr machen, wo dann zumindest die geringeren Kosten für das Financial Update eine gewisse, naja, wie soll ich das formulieren, es weniger lange Gesichter gibt wie bei der Vollstudie. Und man ja, denke ich, auch durchaus sagen kann, dass die Datenbankanbieter, die diese Informationen hier anbieten, dass wir da eigentlich über eine, naja, Monopol-, vielleicht Oligopolstruktur sprechen, sodass also hier man wenig Alternativen hat, auch was das Datenbankmaterial anbetrifft, um da wirklich auf günstigere Alternativen abzustellen.
Absolut. Ich denke, vielleicht davon kommt die praktischen Ansätze für die Vergütungsfestlegung, Nils.
Ja, und da will ich vielleicht nochmal auch betonen, was du gleich zu Beginn gesagt hast, dass gerade bei der Vergütungsfestlegung sich ein strukturierter Ablauf sehr bewährt hat. Also am Anfang steht die funktionale Analyse, darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Bestandteil dessen ist dann auch die Methodenwahl, auch die Wahl des notwendigen Profit-Level-Indicators. Und auf der Basis kann man eben dann die Benchmarking, die Suchstrategie festlegen, die entsprechenden Margen bestimmen und dann aus diesem Zusammenspiel von Preissetting und Outcome-Testing eben festlegen, welche Zielbandbreiten erreicht werden müssen und welcher Adjustment-Mechanismus hier gegebenenfalls zu definieren ist.
Genau, noch in Ergänzung das Thema Konsistenz. Du hattest das vorhin auch schon erwähnt, Kate, die Finanzverwaltung guckt da sicherlich immer weiter, immer tiefer rein. Auch dieses Thema E-Mail-Vorlage spielt da sicherlich eine Rolle. Es muss also die Vorgehensweise passen zu dem, was man dokumentiert und auch was in den Verträgen drin steht. Das ist sicherlich auch wiederum ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Abteilungen, je nachdem, wie das in den Unternehmen organisiert ist und so weiter. Aber ich glaube, das ist ein Punkt, der immer wichtiger wird in der Zukunft, dass da einfach alle Teile zueinander passen, so wie man es geplant hat und so wie man es dann auch tatsächlich umsetzt. Ne?
Absolut. Und dann würde ich sagen, bevor wir zum Abschluss kommen, eure drei wichtigsten Botschaften.
Ich starte mal. Ich würde sagen, erstens, Benchmarking ist ein Hilfsmittel, ist kein Selbstzweck und es liefert Orientierung, aber es ersetzt nicht die funktionale und ökonomische Analyse.
Da knüpfe ich an. Ökonomisch muss es passen. Wir sind beim Fremdvergleich und dafür die Basis ist eben die funktionale Analyse. Also ein Funktions- und Risikoprofil muss wirklich klar sein, um dann eben auch also es einmal sauber festlegen zu können, aber auch um in Diskussionen dann gut vorbereitet zu sein.
Ja, und drittens ein Thema, was mir besonders am Herzen liegt, Price Setting und Outcome Testing ist entscheidend. Also das verbindende Element des Operational Transfer Pricing. Und wenn das gegeben ist, wenn das gut eingespielt ist, dann tun wir uns für die Konsistenz einen großen Gefallen und dann sind wir auch sehr gut aufgestellt im Hinblick auf die Betriebsprüfung.
Das heißt, Datenbanken allein, also Benchmarking allein, bringt uns nicht weiter bei der Auftragsfertigung, sondern wir brauchen den Spagat zwischen der Datenbank, der guten Datenbankstudie auf der einen Seite und der funktionalen und operativen Umsetzung auf der anderen Seite. Und um das mal so ein bisschen abzubinden, würde ich sagen, wenn ein guter Verrechnungspreismechanismus schafft den Spagat zwischen beiden. Und wichtig wird das vor allem, und jetzt kommt ein kleiner Cliffhanger dann auf unsere nächste Folge, wenn wir schauen, was mit dem Public Country by Country Reporting passiert, was ja bis 2026 jetzt für die meisten Unternehmen äußerst relevant sind, weil hier wird dieser Spagat noch wichtiger. Wir haben mit dem Public Country by Country Reporting hohe Transparenzanforderungen und es wird sichtbar, welche Gewinne und Steuern wir in den einzelnen Ländern erzielen. Und wenn wir reine Auftragsfertiger haben, dann wird das sichtbar und öffentlich interpretierbar.
Ganz genau. Und das ersetzt dann keine Verrechnungspreisdokumentation. Dieses Erfordernis bleibt, aber Public CBCR schafft dann eine gewisse Transparenz, die gegebenenfalls auch zu Wettbewerbsnachteilen führen kann. Das lohnt sich dann nochmal gesondert zu betrachten.
Genau, Transparenz, denke ich, ist das Stichwort und auch sicherlich dann ein wichtiges Thema in unserer Folge, wenn wir uns da ein bisschen mehr im Detail drum bemühen. Aber man bekommt eben diese Sichtbarkeit öffentlich. Es werden sich vielleicht Leute damit befassen, die sich da sonst nicht so viel mit befassen, sagen wir mal. Man muss es gut erklären können. Gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, was man dazu besprechen kann und ganz, ganz spannend, denke ich.
Das denke ich auch. Welche Auswirkungen hat das Public CBCA? Welche Rückschlüsse sind zulässig? Wie können wir es interpretieren? Also ganz, ganz viele Fragen rund um das Public CBCA.
Genau. Und man sieht, es bleibt spannend. Von daher freuen wir uns auf die nächste Folge, bedanken uns für heute, fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.